Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 452 des Computer Club 2. Ich begrüße alle, die uns zuhören und freue mich über jeden, der wieder dabei ist. Ich freue mich auch immer, wenn wir Reaktionen bekommen auf unsere Audiosendung, auf unsere Fernsehsendungen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen können. Sicherlich, wir lernen mal das eine, mal das andere. Natürlich sind auch welche dabei, wo einfach Leute ihren Frust ablassen wollen, aber okay, das ist nun mal so. Aber es ist interessant, was Ihre Meinung ist zu unseren Themen und was Sie für eigene Vorstellungen, Themen, Wünsche und so weiter haben. Auch im Forum, wenn Sie angemeldet sind bei uns, haben Sie die Möglichkeit, Themenwünsche zu hinterlassen. Und das sind Dinge, die wir uns dann doch ansehen und überlegen, ob wir das ein oder andere gern machen würden und vor allen Dingen auch realisieren können. Aber das nur mal so als Vorspruch. Wir haben heute, Montagabend, wenn diese Sendung hier online geht. Wir sind 2 Tage vor Heiligabend und mal sehen, wann Sie diese Sendung hören. Vielleicht auch erst nach Weihnachten. Aber egal, Hauptsache Sie hören die Sendung. So, dann möchte ich aber auch gleich anfangen mit dem ersten Thema. Drucker. Dieses Thema haben wir ja schon wiederholt behandelt, selbst in der Fernsehsendung hatten wir es wiederholt und es wird auch nächstes Jahr im Jahr 2015 wieder das eine oder das andere Mal dabei sein, denn diese Dinger, die werden immer preiswerter, immer leistungsfähiger, also ganz normal, würde ich sagen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man 3D-Modelle druckt, da gibt es einfache Sachen, einen Würfel oder einen Einkaufschip oder was weiß ich auch immer. Es gibt aber auch schwierige Sachen. Stellen Sie sich mal vor, Sie möchten einen Tannenbaum drucken. Ein Tannenbaum, der muss ja nicht unbedingt jetzt Äste haben. Es kann ja sein, dass das so Kegelabschnitte übereinander gestapelt sind. Aber dennoch ist das gar nicht so einfach, weil wenn ich in der Höhe etwas drucken möchte, was breiter ist als der Untergrund, würde dieses Teil irgendwann sicherlich umkippen. Deswegen haben die meisten Programme die Möglichkeit, dass sie ein Stützgerüst automatisch generieren und dazu drucken. Der Nachteil ist natürlich, dass dieses Stützgerüst später weggebrochen werden muss. Das geht mal besser, mal schlechter. Manchmal macht man auch das, was man eigentlich drucken wollte, dabei wieder kaputt. Aber es geht auf jeden Fall. Aber es wäre doch viel schöner, wenn man einfach solche Dinge quasi in einem Rutsch drucken könnte und fertig wären sie. Ganz so einfach geht es nicht. Aber mit einem neuen Algorithmus ist es möglich, dass man solche 3D-Modelle ohne Stützgerüst und den damit zusätzlichen Materialverbrauch drucken kann, indem man sie von diesem Algorithmus zerlegen lässt. Zum Beispiel diesen runden Weihnachtsbaum zerlegt man, indem man ihn von oben nach unten senkrecht, natürlich nur in Gedanken oder im Programm, durchschneidet und dann die Hälften liegend druckt. Dann kann man anschließend diese Hälften, so wie sie sind, einfach zusammenkleben und fertig. Keine Knibbelei, kein Abkratzen, kein Ausbrechen. Es sieht also wirklich schön aus. Es geht schneller und wir sparen eine ganze Menge Material. Dieser Algorithmus, der wurde von einem Team um Richard Chang, das ist ein Informatikprozessor an der Simon Fraser University, das finden Sie unter http://f-siegfried-friedrich-ulrich als Buchstaben geschrieben, .ca, Cäsar Anton. Das war eigentlich nur so als Gag gedacht für Weihnachten, aber nachdem das nun funktioniert hat, sind die Ideen natürlich gekommen, dass man das auch für andere Sachen verwenden könnte. Zum Beispiel für Gussformen. Es gibt ja viele Teile, die werden aus Metall gegossen. Und da hat man ähnliche Probleme. Wenn man das dann auf diese Art und Weise zerlegt mit dem Algorithmus, mit diesem Programm, und dann Teilgüsse erstellt, die man später zusammen montiert, schweißt, wie auch immer, hat man eine wesentlich effizientere Arbeitsweise, die zudem noch materialsparender ist. So, die Idee dahinter ist, dass man mit dem Algorithmus die Objekte, die man herstellen möchte, in pyramidenartige Teile zerlegt. Warum Pyramide? Naja, klar, Pyramide ist unten groß und breit und oben spitz. Das Umgekehrte ist ja gerade das, was Probleme macht. Deswegen zerlegt man sie in pyramidenförmige Teile. So, und deswegen auch den Weihnachtsbaum senkrecht durchschneiden, hinlegen und dann immer nur die Hälften drucken. Das funktioniert also sehr, sehr schön. Und die Forscher haben das auch dokumentiert im Internet unter SA2014, Siegfried Anton 2014, SIGGRAPH.org. Schauen Sie sich das einfach mal an. Da sind einige Arbeiten veröffentlicht und auch der Algorithmus wird beschrieben. Und ich finde, das ist wirklich eine gute Idee. Nicht nur für Weihnachtsbäume, sondern die haben sogar die Idee gehabt, dass man damit Schokoladenweihnachtsbäume oder Weihnachtsmänner quasi gießen kann und dass das viel besser geht als in den jetzigen Gussformen. Es gibt immer neue Ideen, es gibt immer schöne Ideen. Das nächste Thema ist auch eine Idee. Ich weiß noch nicht, ob sie schön ist. Ja gut, von der Technik her begeistert sie mich. Ist sie wahnsinnig schön. Vom Datenschutzaspekt finde ich sie ziemlich bescheiden. Denn was damit alles denkbar und möglich wird, erschreckt mich wieder etwas. Aber vielleicht kann man dahinter nach diesem Beitrag einen kleinen philosophischen Ansatz ranhängen, um mal abzuschätzen, was eigentlich hier zu denken ist, was uns erwartet, wie es weitergeht. Fangen wir erstmal mit dem an, worum es hierbei geht. Wir wissen alle, unsere Klugcloud, der Deutsche sagt in der Regel Smartphone dazu, der Gebildete, also nicht ich. Und diese Teile, die sind immer dabei, egal wo wir hingehen, hinlaufen, machen. Sie werden immer verwendet, in jeder Straßenbahn wird gedattelt, im Wartezimmer vom Arzt wird damit gedattelt. Wenn man an der Ampel steht und guckt sich um im Auto, die anderen sitzen da, datteln, obwohl sie es nicht dürfen, weil der Motor läuft. Überall, auf der Parkbank, beim Spazierengehen, selbst Radfahrer habe ich gesehen, die freihändig fahren und damit rumdatteln. Aber Vorsicht, Freunde, gibt Punkte. Das ist also ein Begleiter, der unsere Welt verändert hat. Aber es kommt etwas Neues. In den USA gibt es das schon, bei uns noch nicht. Wir sind da etwas skeptischer und zögerlicher. Es geht um Datenbrillen. Google hat ja Google Glass auf den Markt gebracht, was sie in den USA schon verwenden können. Also eine Brille, die an einen, ja, mit einem Computer, mit einer Kamera ausgestattet ist und die in den Brillengläsern Displays hat, in die Informationen eingeblendet werden können. Also Sie gucken durch die Brille, sehen Ihre Umwelt real und da kann aber noch zusätzlich Text, Bilder, Videos, was auch immer, eingeblendet werden. So, erstmal sagt man, was soll der Quark? Dann kann ich ja nicht mehr richtig rausgucken. Aber auf der anderen Seite, diese Einblendungen haben wir ja in vielen anderen Bereichen auch. Auch in Autos gibt es mittlerweile serienmäßig Head-Up-Displays. Das ist ein Begriff dafür, dass man auf die Windschutzscheibe von innen Informationen einblendet, Navigationsinformationen, andere Sachen, die Geschwindigkeit, Warnungen und so weiter. Das kommt also immer mehr. Und jetzt haben sich einige Forscher da dran gemacht und haben mal überlegt, was könnte man denn damit überhaupt alles machen, was könnte man damit noch machen, denn wie immer bei solchen Entwicklungen hat man erstmal die Hardware und dann kommen die Anwendungen, dann wird das weiterentwickelt. So, die FIT, also Fraunhofer Institut, haben zusammen mit der Bayer AG eine Software entwickelt, die zum Beispiel Chemikern hilft, mit Hilfe dieser Datenbrille in ihrer täglichen Arbeit effizienter werden zu können. Und Chemiker, naja, das ist so eine Art, wie es auch ein Koch ist. Der hat ein Rezept und muss damit etwas zusammenmischen. Entschuldigung, liebe Chemiker, aber ich wollte es ganz einfach sagen. Und dann, wenn er diese Zutaten alle hat, dann wird eben das daraus, was er will oder auch nicht. So, jetzt ist natürlich relativ schwierig, dass man die ganzen Informationen von welcher Substanz man welche Menge bei welcher Temperatur wie wann in welcher Reihenfolge zusammenbringen muss. Das ist relativ komplex oder kann sehr schnell relativ komplex werden. Hier soll die Software mit dieser, das ist dann als Smart Glass genannt, helfen, durch die eingeblendeten Informationen, was er zu tun hat, wie er es machen soll, in welcher Reihenfolge er es machen soll. Chemie ist mir ein bisschen fremd. Das war niemals mein Lieblingsfach. Lag vielleicht an den Lehrern oder an meinem Verstand, ich weiß es nicht. Aber lassen Sie mich mal was anderes erklären. Ich repariere seit nahezu 30 Jahren Laserdrucker. Seit Jahren eigentlich nur noch für Industrie und Gewerbe, also in größeren Betrieben in der Regel. Bin auch der erste Händler von Kyocera, war also von Anfang an in Deutschland dabei. Und ich finde oft bei diesen Druckern, heute gibt es 30, 40, nee, noch mehr, 60, mindestens 60 verschiedene Drucker, zum Beispiel nur von Kyocera. Wenn ich vor so einer Büchse stehe, okay, die meisten Sachen kenne ich wirklich auswendig, aber manchmal muss ich ins Handbuch schauen. Wenn ich mir überlege, dass ich hier Unterstützung von einer solchen Datenbrille hätte, wo meine ganzen Handbücher auf meinem Telefon gespeichert sind, die drahtlos verbunden ist mit meiner Brille und ich kann die Informationen abrufen, und bekomme eingeblendet, welche Maße, welche Temperatur, welche Spannung, wo muss ich die Biasspannung einstellen, wie hoch ist die, welche Füßertemperatur muss ich haben und so weiter und so weiter. All diese Dinge, modellspezifisch, das wäre wirklich ein Segen. Heute nehme ich ein Tablett mit und blätter dann in PDFs auf meinem Tablett rum und finde es in der Regel auch, was ich nicht auswendig weiß. Eine andere Anwendung also, und so gibt es viele, auch im Kfz-Betrieb zum Beispiel, ein Schaltbild, wenn Sie irgendeinen vertrackten Fehler finden, wenn in der Rechtskurve, wo Sie gleichzeitig bremsen, aber das Blinken vergessen haben, die Sitzheizung ausgeht, das sind Fehler, die findet eigentlich keiner so wirklich. Aber wenn Sie dann Hilfe bekommen, eingeblendet bekommen, oder wenn Sie sogar mit der eingebauten Kamera in dieser Brille Kontakt über Ihr Telefon zum Hersteller, zu einer Hotline vom Hersteller aufnehmen können. Und der guckt über Ihre Kamera mit in das Auto hinein und sagt, guck mal da, leg mal einen Finger da drauf, miss mal da. Das sind eigentlich Zukunftsmodelle, die heute Realität werden können, die viel mehr Effizienz bringen, viel mehr Hilfe bringen, schneller Fehler finden lassen. Und das hilft uns ja wirklich allen. Es gibt also unendlich viele Ideen dazu. Eine Idee, die kommt auch von den Fraunhofern, ist zum Beispiel, dass man eine Software entwickelt hat, um Autisten zu helfen, die also nicht in der Lage sind, aufgrund eines Gesichtes den Gefühlsausdruck zu erkennen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht erkennen, ob jemand lacht oder wütend ist oder aggressiv ist oder was auch immer, hätten nicht die Fähigkeit, das wäre relativ schlimm. Und die blenden also jetzt, erkennen also Gesichter. Sie legen Wert darauf zu sagen, dass man hier keine Gesichtserkennung macht, sondern nur die Erkennung der Gefühle des Gesichts. Aber wer das ist, das wollen Sie gar nicht erkennen. Die nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da andere drauf lauern, das zu wollen. Die erkennen also das Gesicht, rahmen das ein, gucken sich die Augen und viele Merkmale an und können dann Aufgrund dieses Gesichtes mit der Software über eine solche Brille und ihr Telefon erkennen, wie alt ungefähr ist diese Person, welches Geschlecht hat diese Person, ist sie ärgerlich oder ängstlich oder glücklich, zufrieden oder wie auch immer. Das wird dann eingeblendet in Form von Balkendiagrammen, weil man ist ja nicht nur sehr glücklich oder sehr unglücklich, sondern irgendwas dazwischen. So, und das kann dann zum Beispiel auch ein Autist ablesen und erkennen. Also eine Möglichkeit, die sicherlich für viele Menschen hilfreich wäre und auch für andere Menschen viele Dinge bringen würde. Es gibt es also schon, das ist schon da, es wird sich weiterentwickeln, auch wenn diese Brillen in Deutschland noch unter mächtigen Vorbehalt betrachtet werden. Aber ich denke, es wird irgendwann fertig werden, das Gesetz oder die Bestimmung oder wie auch immer, dass die auch nach Deutschland kommen. Wir können uns nicht dagegen wehren, wenn um uns herum die Welt mit solchen technologischen Möglichkeiten ausgerüstet wird und damit leben muss. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich fange einfach mal an zu spinnen. Unser Rechner, in 10 Jahren sind sie nochmal 100-mal so leistungsfähig wie heute, bei viel weniger Energieaufnahme und viel kleinerer Bauart. Wir haben also ein riesen Rechenzentrum aus Sicht der 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in der Hosentasche. Und das Ding kann quasi alles. Ist ja natürlich auch immer online und hat irgendwo riesen Rechenzentren und so weiter. Wenn Sie durch die Gegend gehen und wollen wissen, wie sieht das aus? Ach, ist das schön. Da ist ein Bauplatz frei. Und würden dann einfach per verbalen Dialog Ihre Brille auffordern, Ihr Telefon, Ihr Rechenzentrum auffordern. Ich hätte gern ein Haus, ungefähr so, nee, so, nee, ein bisschen höher, ein bisschen länger und so ein Dach und dies und das. Und das könnte in Echtzeit direkt eingeblendet werden auf das Grundstück, was Sie sehen. Oder für Architekten oder für alle möglichen Leute. Sie würden durch die Gegend gehen, würden was ganz Triviales, Bild zu sammeln. Bild zu sammeln ist so ein Ding. Manche sammeln ihr ganzes Leben lang. Bei manchen währt dieses Leben aber auch nur sehr kurz beim Bild zu sammeln. Und ihre Brille würde ihnen sagen, nee, den lass stehen, den kannst du mitnehmen, hier weiß ich nicht, lass mal lieber. Wäre auch eine Sache. Es ist eine Erweiterung unseres Wissensbereiches. Da, wo wir selbst nicht weiterkommen, können wir den Computer über die Brille um Hilfe bitten. Denken Sie selbst weiter darüber nach, was alles möglich wäre. Es gibt kaum etwas, was nicht möglich wäre. Aber denken Sie auch darüber nach, dass es an uns ist, an uns Bürgern, dass wir unseren Politikern so lange auf die Füße treten, nicht bis sie schreien, die sind recht unempfindlich in dieser Richtung, sondern bis sie so viel Verstand entwickeln für diese Thematik, dass sie auch die entsprechenden Gesetze schaffen, dass man diese Brillen nicht nehmen darf, um jemanden zu erkennen, jemanden zu verfolgen, jemanden zu tracken, um Sachen aufzuzeichnen, dass ich gucke irgendwo, was kauft er zu welchem Preis, wo geht er hin, was macht er anschließend. Diese Überwachung, die damit möglich ist, das ist eigentlich das Erschreckende. Aber die kriegen wir nicht mehr aus der Welt. Die ist da und die wird immer und immer schlimmer. Und wir können sie nur durch gesellschaftliche Regelungen einschränken und beherrschen lernen. Wir müssen mit dieser Technik umgehen. Wir müssen diese Technik beherrschen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Politik hinterherkommt. Da die hinter der Technik immer deutlich hinterherhängt, müssen wir dafür sorgen und den Finger drauf zeigen und sagen, so nicht und das nicht und hier muss eine Regelung her und das muss verboten werden. Es ist aufregend, es ist super toll, was die Technik leistet. Ich könnte mich wirklich wegwerfen vor Begeisterung und dennoch habe ich irgendwo Angst davor. Wir sollten es beobachten. Wir, Sie und vielleicht auch ich, haben das Wissen und die Möglichkeit zu verstehen, was möglich ist, wie, wo man es positiv anwenden kann und wo man damit schaden kann. Ein Mikroskop. Was wissen Sie, was das ist, wie sowas aussieht und wie sowas funktioniert? Jetzt habe ich hier eine Mitteilung bekommen und habe mir das auch mal angesehen unter im Internet ucla.edu. das ist die University of California in Los Angeles, die haben ein Mikroskop entwickelt, was keine Linse mehr besitzt. Es wird ein digitales Hologramm erstellt, welches dann am Computer betrachtet werden kann. Wie müssen wir uns das nur vorstellen? Wir haben also einen Aufnahmechip, einen Kamerachip, einen Sensorchip. Und dieser Sensorchip, da wird dann die Proben darüber gelegt und mit Licht bestrahlt. Das heißt, das Licht muss kohärentes Licht sein, also gleichwelliges Licht sein. Und dann wird quasi auf die Unterlage, auf die Kamera, auf dieses Sensorfeld ein Hologramm projiziert. Das wird aufgenommen, in den Rechner übertragen und dann kann ich mir dieses holographische Bild der Probe, die ich aufgenommen habe, von der ich dieses Hologramm erzeugt habe, am Computer betrachten, beliebig ändern. Und ich habe auch nicht mehr das Problem, dass ich scharf stellen muss oder so etwas. Das wird alles im Nachhinein am Computer gemacht. Der Algorithmus dafür ist hochkomplex. Man muss also ganz schön rechnen, bis man aus diesen Lichtstrahlen dann dieses Hologramm herausgerechnet, berechnet hat oder gebildet hat, müsste man eigentlich sagen. Und der große Vorteil ist eben, es ist einfach herzustellen, sehr günstig in dem Preis. Also man spricht davon, unter $100 für ein solches Mikroskop sollten möglich werden. Und ich bin sehr flexibel und ich habe gleich Bilder, die ich später immer wieder neu betrachten, verändern, verschieben, drehen und was weiß ich auch immer kann. Eine neue Idee, weg mit den Glaslinsen und her mit dem Computer, der ersetzt so langsam alles. So, bevor ich jetzt über die Neuauflage der katholischen Wegfahrsperre spreche, nochmal zu einer neuen Software, und zwar eine Software, die auf KI basiert, wie viele andere heute auch. Sie kennen sicherlich das Problem. Sie verabreden sich mit jemandem dann und dann, da und da. Das geht ganz gut. Wenn Sie mit zwei Leuten sich verabreden, könnte es schon mal schwierig werden. Wenn Sie sich mit 10 verabreden, kann ich Ihnen garantieren, 2 können nicht. Egal welchen Termin Sie aussuchen, es ist ein endloser, zäher Prozess, bis die Einzelnen geantwortet haben und dann ist bei dem anderen, klappt das schon wieder nicht mehr. Nun soll es wohl eine Software geben, die bald diesen Job übernehmen kann. Das heißt, das Software Produkt ist von einem Start-up-Unternehmen, das nennt sich X.AI, ist auch unter X.AI im Internet zu erreichen. Und das ist quasi ein persönlicher Assistent. Dem sagt man ganz einfach, ich möchte mit denen und denen und denen und denen, möchte ich mich alles treffen, zum Beispiel, und in dem und dem Zeitbereich, bis dahin muss es erledigt sein. Nun mach mal. Dann fängt diese Software eigentlich an. Die kommuniziert im Moment noch per E-Mail, kann natürlich später auch anders sein. Auch verbale Kommunikation ist schon angedacht und fängt dann an, Vorschläge zu machen, Vorschläge zu sammeln, diese dann wieder per E-Mail an die anderen weiterzureichen. Quasi diese komplexe Abstimmung hin und her, bis sie einen Termin gefunden hat. Vielleicht doch nicht, ich weiß es nicht. Also, ein Assistent, der durchaus viele und vor allen Dingen nervige Arbeit abnimmt, der immer freundlich kommuniziert und der in den allermeisten Fällen, wenn ich das so glauben kann und darf, wirklich auch zum Erfolg führt. Auch hier so ein bisschen die Organisatoren und Sekretärin und ähnliche Arbeiten oder Sekretär, gibt es das eigentlich? Ja, und Sekretär kenne ich zwar nur als Möbelstück, aber sagen wir männliche Sekretärin. Und die diese Arbeit übernehmen und wahrscheinlich schneller, besser und nicht so genervt machen, denke ich mal so. Die katholische Wegfahrsperre. Das war mal vor vielen Jahren ein Thema, da haben wir auch einen Bericht darüber gemacht im BDR Computerclub. Das war ein sehr geschätzter Kollege, auch ein Funker, der leider durch einen Unfall viel zu früh verstorben ist, der hatte das Problem, seine Nachbarin kam irgendwann und hat gesagt, hier, hör mal, jedes Mal, wenn ich morgens in die Kirche fahren will, sonntags, kriege ich mein Auto nicht auf. Hin und her, sie hatte so einen Funkschlüssel. Es hat sich dann herausgestellt, dass da eine OV-Runde war, das heißt, die Funker haben sich dann zu der Zeit getroffen und er hat dann mit ein bisschen Leistung gearbeitet und das hat das Türschloss in dem Auto seiner Nachbarin nicht vertragen. Das hat eben dann nicht aufgemacht, weil da ein stärkerer Sender war. Jetzt haben wir in der Richtung eigentlich lange nichts gehört, aber bei mir. Irgendwann bekam ich mein Auto nicht mehr auf. Nur wenn ich ganz nah dran war mit dem Schlüssel. So, was habe ich gedacht? Batterie leer. Batterie ausgetauscht, gemessen die alte, war nicht leer. Dennoch neue rein. Keine Änderung. Jo, also Hardware-Defekt. Mal rausgesucht, was wo in dem Auto ist und geguckt und gemacht, nichts gefunden. Dann bin ich einkaufen gewesen und erstaunlicherweise ging mein Auto auch auf größere Entfernung wieder zu öffnen. Noch größere Entfernung, 50 Meter weg. Knöpfchen gedrückt, haben die Blinker geblinkt. Also, woran lag es? Scanner, Funkscanner geschnappt und dann durch die Bude gelaufen. Ich hatte einen Mordsträger auf 433 MHz, also 432,9 irgendwas. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Ich habe alles durchgesucht. Nichts gefunden. Der Träger war am stärksten im Keller bei mir, aber da sind keine Funkgeräte oder sowas. Gut, irgendwann kam mein Sohn und hat gesagt, komm, wir müssen mal gemeinsam gucken und das Ding in Ordnung. Ursache, es ist ein Energiemessgerät gewesen, von ELV gab es mal vor vielen Jahren Zwischenstecker, die hat man zwischen Verbraucher und Steckdose reingesteckt. Damit messe ich zum Beispiel von meinem Server, der im Keller steht, die Leistungsaufnahme, überwache das. Und das Ding hat sich irgendwie aufgehangen. Der hat nicht nur ab und zu mal gesagt, hier, so viel braucht der Kerl jetzt, sondern der hat laufend gesendet, dabei aber keine Daten mehr übertragen. Und zwar so stark, warum auch immer, ich weiß gar nicht, ob er das darf, dass eben alles andere dicht war. Auch Funkthermometer haben zum Teil nicht mehr funktioniert. Meine Projektionsuhr im Schlafzimmer, die hat mir nicht mehr gesagt, wie die Außentemperatur ist und sowas. Naja, nachdem der Fehler gefunden war, dieses Ding aus der Steckdose gezogen, war alles wieder normal. Also, diese Wegfahrsperre, zweiter Teil, gibt es auch heute noch. Und es war eine Erfahrung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass an so einer Zwischenstecker liegt, der einfach nur die Leistung messen soll. So. Ganz kurz vor Heiligabend möchte ich noch ein paar Wünsche loswerden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen ein schönes, geruhsames Fest im Kreise Ihrer Lieben. Erholen Sie sich gut ein paar Tage, das ist wichtig. Und bleiben Sie gesund, essen Sie nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Trinken Sie nicht zu viel, das mit dem zu wenig lasse ich hier weg. Und ich möchte Ihnen ein frohes, geruhsames, zufriedenes Weihnachtsfest im Namen des gesamten CC2-Teams wünschen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Woche. Da haben wir wieder interessante Themen zusammengetragen und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei werden. Und tschüss.